Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag. Guten Tag, Herr Puschner.
Hallo, guten Tag, Frau Schäfer.
Sie sind zugeschaltet nicht aus dem Wohnzimmer oder aus der Küche, sondern Sie sitzen tatsächlich im Büro in Berlin-Mitte, da wo der Freitag eben seine Büros hat. Warum haben Sie das so entschieden und sind nicht im Homeoffice?
Ja, ich gucke tatsächlich durchs Fenster auf den Innenhof der Humboldt-Universität hier in Berlin-Mitte und das hat zum einen zum Grund, dass wir gerade zu Hause so ein bisschen eine wackelige Internetverbindung haben. Dieser Gefahr wollte ich jetzt die folgende Stunde nicht aussetzen. Und außerdem habe ich da zwei schulpflichtige Kinder, die sind auch immer ganz froh, wenn Papa dann doch mal ins Büro geht und sie da in Ruhe selbst ihre Aufgaben machen lässt.
Okay, müssen Sie dann viel unterstützen oder sind die schon so, dass Sie sagen, also eigentlich wollen wir gerne in die Schule gehen und auch unsere Aufgaben bitte sehr machen?
Ja, erstmal sind sie sehr eigeninitiativ tätig, haben und brauchen nicht allzu viel Unterstützung hier und da dann doch mal. Also wir haben es eigentlich ist nicht so schwer wie sicherlich viele andere, die zum Beispiel auch alleinerziehend oder in Bereichen tätig sind, die arbeitsmäßig jetzt nicht eben Homeoffice erlauben. Aber die Unlust oder ich sag mal so, die Lust wieder in die Schule zu gehen, die ist spürbar ausgeprägt. Also würden beide auf jeden Fall bevorzugen.
Das finde ich schön. Das finde ich wirklich schön, dass eben Kinder sich danach sehnen, wieder in die Schule gehen zu dürfen. Das ist doch wirklich was Besonderes in dieser Pandemie. Wir besprechen wie immer in der Mittagsstunde die Themen des Tages und gleich gucken wir nach Washington. Unser erstes Thema sind nochmal die Geschehnisse rund um die Übergabe des Präsidentenamtes vom alten auf den neuen Präsidenten in den USA. Das Kapitol gestürmt, die Büros verwüstet, die Scheiben eingeschlagen. Ja, es war wirklich eine Eskalation, die man sich so vorher vielleicht gar nicht hätte vorstellen können. Trump hatte seine Anhänger eben dazu aufgefordert, zu verhindern, dass das Parlament seine Niederlage bestätigt. Und das beschäftigt uns weiter. Es hat ja tatsächlich 4 Stunden gebraucht, bis die Polizei diesen Belagerungszustand beenden konnte. Die Frage ist, wäre das Kapitol besser geschützt worden, wenn hier nicht rechte, sondern linke Aktivisten sozusagen vor den Mauern des Kapitols gestanden hätten? Zum Beispiel Aktivisten von der Black Lives Matter Bewegung. Der gewählte Präsident Joe Biden hat dazu das Folgende gesagt.
No one can tell me that if had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently.
Also er sagt, wenn das eine Gruppe von Black Lives Matter Protestierenden gewesen wäre, dann wären sie anders behandelt worden. Wäre das wohl so gewesen, Herr Puschner, was denken Sie?
Ich denke, Joe Biden hat absolut recht und ich finde auch bemerkenswert und gut, dass er das in dieser Klarheit zum Ausdruck gebracht hat. Man muss sich ja nur mal die Bilder angucken. Wir haben am Freitag gestern von unserem britischen Partnermedium The Guardian einen Fotoessay syndiziert und veröffentlicht online. Da kann man sich das alles nochmal sehr eindrucksvoll ansehen, als Black Lives Matter im Juni nicht direkt vor dem Kapitol, wie das einige fälschlicherweise behauptet haben, sondern am Lincoln Memorial demonstriert haben. Da sah man also weitaus mehr Sicherheitskräfte, Ganzkörperpanzerung, Pferde, massiven Schlagstock- und Tränengaseinsatz. Und dann haben wir jetzt diese Erstürmung des Kapitols, wo ja wohl so 340 Polizisten erstmal im Einsatz waren, 115 davon so weil sie den Verkehr regeln sollten und eben erst nach diesen Stunden des Sturms dann tatsächlich durchgegriffen wurde. Also ich meine, wir haben zugleich Videos gesehen, wie Capitol Police Einsatzkräfte, also eines steht mir da deutlich vor Augen, ja, die Zäune geöffnet haben und sie reingelassen haben. Und da stellen sich viele Fragen, die zwar noch nicht endgültig beantwortbar sind, aber ich glaube, ja, tatsächlich diese These, die auch andere gewagt haben, wären die Protestierenden schwarz gewesen, dann hätte das ganz anders ausgesehen, die ist durch und durch berechtigt.
Aber wenn Sie sagen, da haben sozusagen Polizisten die Zäune geöffnet, dann würde das ja insinuieren, dass die mit den Demonstranten gemeinsame Sache innerlich machen und sagen, okay, wir lassen euch jetzt mal hier rein. Ob man das wirklich so sagen kann, ich weiß es nicht.
Nein, also es bringt auch überhaupt nichts, die ganze Capitol Police in Misskredit zu bringen oder unter Verdacht zu stellen. Es gibt ja inzwischen auch einen Beamten, der gestorben ist infolge der Verletzungen die er erlitten hat, als er versucht hat, das Kapitol zu schützen. Aber mir steht also, wie gesagt, wirklich dieses eine Video vor Auge, wo nicht jetzt unbedingt der Druck der Demonstranten auf die Polizeikräfte, sondern ein proaktives Öffnen eines Zauns sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Ich meine, das sind bis jetzt nur Indizien, die Fragen sind, liegen auf dem Tisch und sind noch nicht beantwortet, aber ich sage mal, dass das nicht einfach nur ein naiver, unvorbereiteter Akt der Sicherheitskräfte war. Das ist zumindest ein Falle des Verdachts. Vielleicht spielt ja auch eine Rolle, dass man gerade an diesem parlamentarisch so wichtigen Tag das Kapitol, diesen wichtigen Ort für die USA, diesen Parlamentssitz nicht komplett abriegeln wollte und sich nicht einigeln wollte und sagen wollte, so, wir machen hier fernab von der Welt da draußen etwas. Das mag auch eine Rolle spielen.
Na, vielleicht hat man auch einfach nicht damit gerechnet und auch die Polizei nicht, dass tatsächlich ein amerikanischer Präsident wie Donald Trump einen Mob zum Sturm auf das Parlament auffordert. Vielleicht war das doch überraschend.
Ja, dann finde ich aber wiederum überraschend, dass doch immer noch so eine große Naivität, so eine große Überraschtheit eben vorherrscht, weil wir haben jetzt 4 Jahre lang eigentlich, wenn man den Wahlkampf mit einbezieht, vor 4 Jahren war das länger als 4 Jahre gesehen, wozu nicht nur dieser Mann, sondern auch die Kräfte, die mit ihm im Bunde stehen, in der Lage sind. Und insofern bin ich mal gespannt, was jetzt am 20. Januar passiert, denn es kursieren ja jetzt schon Meldungen zu Übermobilisierungen zu genau diesem Tag der Amtseinführung.
Also interessant wird auch sein, was denn jetzt mit denen wird, die tatsächlich das Kapitol gestürmt haben. Soweit man es jetzt weiß, ist es wohl so, dass alle das Kapitol einfach unbehelligt verlassen haben und es nur so 3 bis 4 Dutzend Festnahmen gab. Insofern eigentlich wenige festgenommen wurden. Und mal gucken, wie sich da jetzt sozusagen die weiteren auch Verfahren gestalten gegen diese Besatzer, oder?
Ja, das ist ja auf einer allgemeineren und größeren Ebene noch eine der sehr spannenden Fragen für die nächsten Wochen, Monate und Jahre, wie man mit den augenscheinlichen Missetaten auch Donald Trumps oder auch anderer aus der Administration, aus dem Umfeld umgeht, inwieweit man diese justiziell aufarbeitet. Das steht ja in so einer gewissen Spannung zu dieser Erwartung an die Regierung Biden, jetzt zur Versöhnung beizutragen. Ein reichlich anspruchsvolles Ziel, würde ich mal sagen. Aber ja, das wird spannend zu sein, wie zum Beispiel der neue und jetzt designierte Justizminister mit solchen Fragen umgehen wird.
Ja, aber in der Tat, Joe Biden, obliegt es also, die Nation wieder zu versöhnen? Wird ihm das gelingen? Kommt vielleicht nach dem Populismus eine neue Blütezeit der Demokratie? Das besprechen wir gleich. Auf das Morgen freuen sich wahrscheinlich auch viele Menschen in den USA und hoffen, dass die Nation wieder geeinter dastehen kann. Die Frage ist, hat sich denn der Mythos Trump jetzt sozusagen von selbst oder durch die Ereignisse entzaubert, auch unter den Weggefährten? Wir hören mal den Fraktionschef der Republikaner im Senat. Das ist ja wirklich ein sehr mächtiger Mann, Mitch McConnell, und der hat sich von Trump distanziert.
We cannot keep drifting apart into two separate tribes and separate realities.
Also wir dürfen uns nicht aufspalten hier sozusagen in 2 Lager, die in 2 Realitäten leben. Sebastian Puschner ist mein Gast, zugeschaltet aus Berlin-Mitte, stellvertretender Chefredakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag. Herr Puschner, blüht uns vielleicht oder blüht gerade auch den USA nach dem Populismus eine neue Demokratie, eine Blütezeit der Demokratie?
Also wenn, dann sicherlich nicht, weil Figuren wie Mitch McConnell jetzt auf den letzten Metern einer Regentschaft, die sie jahrelang ganz vehement unterstützt haben, sagen, oh, jetzt, das ist jetzt doch ein bisschen zu viel. Was ich spannend finde, ist, dass wir in so einer total offenen Situation leben. Nicht nur in den USA, auch hierzulande, aber wenn wir auf die USA gucken, ne, wir haben jetzt diesen Kapitolsturm, wir haben über 70 Millionen Trump-Wähler. Und auf der anderen Seite haben wir noch weit mehr Biden-Wähler und Wählerinnen gehabt. Wir haben in Georgia Wahlergebnisse gesehen, die total bemerkenswert sind. Also Raphael Warnock, der dort zum Beispiel gewählt worden ist. Es gab so eine massive Grassroot-Mobilisierung, die es tatsächlich geschafft haben, dann den Demokraten dort diesen wichtigen Wahltriumph zu verschaffen. Das ist so ein bisschen, also ich bin jetzt kein intimer Kenner der USA, aber also so wie ich es verstehe, ist so ein bisschen, das würde die Linke in Bayern ein Bundestagsdirektmandat holen. So. Und dieses Nebeneinander, das sehen wir ja auch in Deutschland. Wir haben auch hier auf der einen Seite einen ganz vehementen, gefährlichen Rechtsterrorismus und auf der anderen Seite aber klare gesellschaftliche Mehrheiten für Antirassismus, auch für sowas wie eine sozial-ökologische Wende und Transformation. Das übersetzt sich zwar jetzt nicht unbedingt in parlamentarische Mehrheiten und Schwarz-Grün ist so das höchste der Gefühle dahingehend, aber die Situation ist offen und, sag ich mal, das Vakuum, in das jemand wie Trump stößt oder in das auch jemand wie die AfD oder eine Partei wie die AfD in Deutschland gestoßen ist, das ist nicht gesetzt dahingehend, als dass es weiter so läuft. Also ich glaube, es gibt durchaus den einen oder anderen Ansatzpunkt, hoffnungsfroh zu sein.
Mhm. Und wenn man hoffnungsfroh ist, dann könnte das ja eben deswegen so sein, weil sozusagen der Populismus den Bogen überspannt hat, gerade auch mit dem Sturm aufs Kapitol. Und wie Sie sagen, eben in Georgia jetzt der Ausgang dieser Wahlen sehr bemerkenswert, aber eben wahrscheinlich auch eine Reaktion darauf, dass die Menschen sagen, gut, so haben wir uns das jetzt auch nicht gedacht. Und man hatte ja eine ganze Weile lang jetzt den Eindruck, die Rechte ist in der westlichen Welt im Aufschwung, eben auch dadurch, dass Trump eine ganze Weile lang als sehr stark wahrgenommen wurde. Und da würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Wenn Trump jetzt im Niedergang ist, wird sich das auch auf andere rechtsgerichtete Parteien in Europa auswirken?
Ich habe so meine Zweifel an diesem womöglich Automatismus. Also wie gesagt, mehr als 70 Millionen haben Trump gewählt dort. Und auch wenn wir die AfD jetzt von ihren Umfragewerten hier in Deutschland zum Beispiel weitaus niedriger liegen sehen, als das noch vor einiger Zeit der Fall war.
Also 2018 18% und jetzt liegen sie so bei 8-11%.
Ja, aber es sind immer noch 8-11%. Klar, womöglich schwant einigen, dass das, was sie da erlebt haben und erleben, zu weit geht. Aber ich glaube, das reicht nicht, um tatsächlich sowas wie eine Wende einzuleiten. Da geht es um anderes. Da geht es, glaube ich, gerade auch um sowas wie Wirtschaftspolitik, wie Sozialpolitik, wie das Ende einer Politik, die immer nur Ungleichheit auch befördert. Und ich glaube, dass zum Beispiel in dieser pandemiebedingten Ausnahmefiskalpolitik, also der Staat, was er ausgibt, was er einnimmt, dass darin eine unheimliche Chance liegt. Denn Jahre und Jahrzehnte lang haben wir gelernt, also der Staat, der darf keine Schulden machen. Das ist ganz, ganz schlimm. Und jetzt im Moment sind wir total froh, dass der Staat massenweise Kredite aufnimmt, um sozusagen diese Pandemie zu überbrücken. Das läuft sicherlich auch alles nicht so, wie es sollte. Und da gibt es noch etliche, die zu sehr und zu stark zu leiden haben unter den Folgen. Aber wir lernen, mein Staat kann Kredite aufnehmen und er kann investieren. Und das sollte er tun, nicht nur im Bereich der Gesundheit, sondern auch gerade was den Klimawandel angeht, was die Verkehrswende angeht, was die Schulen, die Bildung angeht, die uns jetzt so krass auch vor Augen stehen. Und darin, glaube ich, liegt so, der Soziologe Klaus Dörre hat das bei uns in der Ausgabe gerade wunderschön aufgeschrieben, so eine Chance.
Ja, genau, die Ausgabe habe ich hier auch vor mir und die ist also gestern rausgekommen, 7. Januar, nach dem Populismus kommt jetzt eine neue Blütezeit der Demokratie. Die Überschrift haben wir sozusagen auch hier bei Ihnen so gelesen. Und Sie sagen also, wer die Rechte nachhaltig schlagen möchte, der muss die Wirtschaft neu aufstellen durch Nachhaltigkeit, durch Transformation. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Also wir können es ja mal ganz konkret machen an zum Beispiel jetzt eben den Gesundheitsämtern, die uns jetzt in Sachen Impfen, in Sachen Kontaktverfolgung so hemmungslos überfordert auch vor Augen stehen. Ja, das liegt halt damit, das hängt damit zusammen, dass wir aus einem Zeitalter der staatlichen Austerität kommen, wo man eben gespart hat und nicht in solche grundlegenden, wichtigen Dienste investiert hat. Und wenn sich das tatsächlich nachhaltig ändert, ich meine, man kann da skeptisch sein, ne? Also ich lese immer noch nicht irgendwie, dass die vielbeschworene Solidarität jetzt in sowas ausartikuliert wie zum Beispiel eine allgemeine Bürgerversicherung, in die nicht nur gewisse Teile der Bevölkerung, sondern alle einzahlen. Ich lese immer noch nichts vom Ende dieses unsäglichen Fallpauschalensystems in den Krankenhäusern. Aber
es könnte sich was ändern, sagen Sie.
Es könnte sich was ändern. Es gibt auch das Europaparlament, das die Klimaziele nochmal verschärft hat gegen erheblichen fossilen Lobbywiderstand. Also ja.
Also werden wir das weiter beobachten. Sebastian Puschner zu Gast vom Freitag. Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiterhin besorgniserregend. Die Europäische Union hat jetzt weitere 300 Millionen Dosen des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer bestellt. Wir wollen jetzt aber mal nach Asien gucken. Zugeschaltet der stellvertretende Chefredakteur von der Wochenzeitung Der Freitag, Stefan Puschner. Und in Ihrer Zeitung, Herr Puschner, haben Sie gerade ein Interview mit einem Sinotechnologen, wie Sie das bezeichnen, gedruckt, der in Shanghai lebt. Und da schienen die Auswirkungen der Pandemie ja ganz gut im Griff zu sein. Wir müssen aber dazu sagen, dass gerade jetzt die Meldungen kommen, dass es einen Ausbruch des Virus, den größten seit Monaten in China jetzt, gab in der Provinz Hebei, also direkt vor den Toren von Peking. Aber dennoch haben wir immer so den Eindruck gehabt, also in China und in asiatischen Gefilden sind die Auswirkungen der Pandemie im Griff. Aus Ihrer Sicht, hat da etwas gut funktioniert?
Ja, ganz augenscheinlich hat ja da vieles besser funktioniert. Und auch die Bilder jetzt aus Hebei sind ja so, wenn man sich hier den Fernseher anschaltet, ne, so sehr resolut, so, sofort abgeriegelt, sofort Massentests. Und das ist, glaube ich, der nicht ganz falsche Eindruck, dass da einiges besser läuft.
Aber kann man sagen, es läuft besser, wenn man eine Provinzhauptstadt, 11 Millionen Einwohner und eine andere, Tsingtai, 7 Millionen Einwohner einfach zack abriegelt?
Das sind natürlich Maßnahmen, die sind bei uns, die wollen wir vier vielleicht in dieser Resolutheit nicht unbedingt. Besser jetzt mal verstanden im Sinne von, sagen wir mal, effektiver eine Pandemie eindämmen. Ich glaube, es hat im Falle von Asien viel auch damit zu tun, dass da weitaus mehr Erfahrung vorherrscht, zum Beispiel mit der SARS-Epidemie von 2003.
Gut, aber man setzt eben auch auf sehr, sehr deutliche Mittel. Also wenn man dann diese beiden Städte zum Beispiel ohne besondere Erlaubnisse überhaupt nicht mehr verlassen darf. Ich meine, wäre sowas bei uns überhaupt denkbar? Wir diskutieren darüber, wenn ein Bewegungsradius bei einer gewissen Inzidenzzahl von 200 zum Beispiel auf 15 Kilometer sozusagen beschränkt wird. Und dann sagen wir eigentlich, finden wir das nicht richtig.
Also ich persönlich bekomme da auch starke Zweifel und spüre Skepsis in mir aufsteigen, hätte vielleicht auch gestern noch die Frage anders beantwortet, aber dann habe ich mir gestern mal die aktuellen Deutschland-Trendzahlen angeguckt und wenn man die Bevölkerung in Deutschland fragt, dann wünscht sich ein wahnsinnig überwiegender Teil eher noch eine strengere, eine resolutere Antipandemie-Politik. Also ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, dass die Zügel tatsächlich noch mehr angezogen werden und dass das nicht unbedingt auf den erbitterten Widerstand hierzulande trifft. Ich glaube, die Angst und auch der Schreck vor dem Angesicht der gestiegenen Zahlen, der ist doch recht groß.
Mhm, gut, es könnte so sein, wie Sie sagen. Wir müssen das abwarten. Wenn wir nochmal nach China gucken, da ist es wohl so gewesen, dass man dann in Shanghai, als man hörte, es gibt wieder Infizierte, selbst zur Maske gegriffen hat und einfach sie wieder aufgesetzt hat, ohne dass es sofort verordnet wurde. Frage also, denken Sie, dass man in China mehr auf das Gemeinwohl bedacht ist?
Ja, das habe ich den erwähnten Wissenschaftler aus Shanghai, der sich viel mit eben Politik und Technologie beschäftigt, auch gefragt. Und er sagte so, ja, das denkt ihr Europäer immer, wir sind hier einfach so ein bisschen autoritätshöriger und oder eben dem Gemeinwohl eher zugetan. Er sagt, wir haben einfach hier diese Erfahrung und wenn ich will, dass ich selbst und die meinen geschützt sind und nicht krank werden, dann ist das ja auch in irgendeinem Sinne eine wie auch immer geartete egoistische Motivation. Das war so ein bisschen seine Antwort. Ich glaube tatsächlich, dass diese Erfahrung eine große Rolle spielt und auch da die Durchdringung mit Technologie, die ja eine ganz erhebliche Rolle gespielt hat. Und klar, also mir ist der Datenschutz schon viel wert. In China ist es so ein bisschen anders, ändert sich aber auch gerade. Das war das ganz Spannende an diesem Interview.
Naja, man kann sagen, es ist nicht nur ein bisschen anders, es ist sehr fundamental anders. Also viele Daten der Bürger werden ja benutzt tatsächlich für Überwachung. Aber in dem Interview, ich habe es ja auch gelesen, steht tatsächlich, dass es ja so sein könnte, dass gerade durch Corona das Bewusstsein für diese digitale Überwachung und für den Datenschutz gewachsen sein könnte, oder?
Der Interviewpartner sagte so, naja, vor der Pandemie, da war das so und jetzt, da die Pandemie vorbei ist, da ist das so, da diskutiert man mehr. Und da hat es mich schon gerissen und ich habe so, wie, nach der Pandemie? Und dann sagte er so, ja, es gibt zum Beispiel so eine Diskussion jetzt über automatische Gesichtserkennung, die hat es vorher gar nicht gegeben. Es gab sogar ein Gericht, das Bewohnern, die so eine automatische Gesichtserkennung in ihrer Anlage einrichten wollten, das verboten hat. Und es gibt wohl auch Versuche der chinesischen Regierung, die Macht von Playern wie Alibaba und anderen Big-Tech-Firmen so einzudämmen, weil man merkt, die wird eben groß.
Mhm. Das steht Alibaba natürlich alles ist so das chinesische Google, ne? Oder?
Ja, so, also ein großer, großer Konzern, in dessen Apps zum Beispiel auch sich die dort gängige App, Health Code heißt die, zur Corona-Abwehr, per automatischem Update integriert hat. Ja? Also da ging es nicht darum, kriegen wir genug Leute dazu, das runterzuladen, sondern das hatten Nutzer der populärsten Apps automatisch auf ihrem Handy. Also will man das hier? Ich will es nicht. Es hilft aber natürlich offensichtlich, in der Pandemie besser in den Griff zu kommen. Das ist ja, also ein mehr als zweischneidiges Schwert.
Sagt Sebastian Puschner vom Freitag. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, schön, dass Sie dabei sind. Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Diese Nachricht hat uns ja heute Morgen erreicht. Er ist reicher noch als der Chef von Amazon, Jeff Bezos. Denn sein Vermögen, also Musks Vermögen, wird auf 185 Milliarden Dollar geschätzt. Und das ist zu verdanken dem Aktienkurs der Tesla-Aktien. Aber wir wissen, Elon Musk macht sein Geld nicht nur mit Autos, mit Elektroautos, sondern er ist zum Beispiel auch der Gründer und Chef des Raumfahrtunternehmens SpaceX. Herr Puschner, wie denken Sie, wenn Sie an Elon Musk denken? Der macht ja sein Geld mit Wetten auf die Zukunft. Fasziniert Sie eine solche Persönlichkeit?
Im doppelten Sinne des Wortes ja. Ich glaube, das ist ja genauso wie mit dem Hoch der Aktienmärkte, das wir gerade sehen. Das sind tatsächlich ja Wetten auf die Zukunft, insofern volatil. Ich denke bei Elon Musk immer an das eine Mal, dass ich ihn direkt erlebt habe vor ein paar Jahren. Da war Sigmar Gabriel noch Wirtschaftsminister und Musk war ins Wirtschaftsministerium eingeladen. Lange Schlangen vor dessen Eingang. Dann trat er eben im vollbesetzten Saal auf und sagt im Grunde genommen so, ja, hallo, alle jubeln frenetisch. Und was soll ich euch sagen? Wir fliegen zum Mars. Und alle jubelten und manche standen auf. Und ja, und es war bizarr. Es ist bizarr, aber es ist natürlich auch faszinierend. Gerade auch, weil natürlich viel Hoffnung auf dem liegt, was er in Sachen Elektromobilität an Innovationen schon geleistet hat oder verspricht zu leisten.
Verspricht zu leisten, das ist richtig gesagt. Denn eben dieser ganze Reichtum basiert eben nicht auf den schon fabrizierten Autos, die schon überall fahren, sondern der Reichtum basiert auf dem Aktienwert. Und aus unserer Redaktion hat sich Busat Thiam auch mit Elon Musk beschäftigt. Frau Thiam, wie würden Sie denn Elon Musk beschreiben?
Ja, also ich finde, er ist ein exzentrischer Erfinder. Er ist ein absoluter Visionär und auch ein charismatischer Anführer, der bei seinen Fans schon so eine Art Kult ausgelöst hat. Ich habe mal drei seiner Visionen zusammengetragen. Die sind definitiv beeindruckend. Da hätten wir zum einen Starlink. Dahinter steckt die Idee eines globalen Netzes, das wir schaffen können und das uns überall auf der Welt verbinden sollen. Und das ist ein absolutes Projekt der Superlative. Das heißt, 42.000 Satelliten will Musk ins All schicken mit seiner Firma SpaceX. Und das hieße für uns, dass es am Nachthimmel bald doppelt so viele Sterne geben könnte, so Forscher des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Die zweite Vision ist die Million-Mile-Battery, auch eine sehr ehrgeizige Idee. Dahinter steckt, wie der Name schon sagt, die Haltbarkeit einer Batterie. Also die soll 1,6 Millionen Kilometer halten, auch wenn man sie zwischendurch aufladen muss. Und seine dritte Vision ist die eines Hochgeschwindigkeitstunnels. Und zwar mit seiner Boring Company werden per Aufzug oder Fahrrampe die Autos in eine Röhre geschickt. Die Bilder dazu, die sehen auch so ein bisschen nach Science-Fiction-Rave in Neonfarben aus. Und dann schießen sie mit 180 km/h durch den Tunnel. Und ein Bahnhof in Las Vegas, der ist jetzt auch schon fertig. Also definitiv eine faszinierende Persönlichkeit.
Und wie würden Sie, Herr Puschner, sagen, dass er sich unterscheidet von dem Amazon-Chef Jeff Bezos?
Ich glaube, Jeff Bezos und Amazon sind weitaus weniger im Fokus stehend als irgendwie so innovative Akteure. Das sind ja vor allem, Jeff Bezos wälzt eine ganze Branche um, auf Kosten Mitbestimmungsrechten, Konkurrenten, Nachteilen und so weiter. Und dass Elon Musk gerade mit dem, was die Kollegin beschrieben hat, mit diesen wahnsinnig utopischen Ideen halt weitaus prickelnder zu beobachten ist. Was beide allerdings ja dann eint, ist, dass sie mit Gewerkschaften, Betriebsräten, Tarifverträgen oder dergleichen nicht so wirklich viel anfangen können. Also ich fände es ganz schön, wenn zu all diesem utopischen Geist jetzt mit dem Gang Elon Musks nach Grünheide, nach Deutschland, nach Brandenburg, vielleicht auch da ein gewisser utopischer Lernprozess einsetzen würde.
Ja,
ich bezweifle das allerdings.
Ich wollte gerade sagen, sehen Sie den dort? Nein, sehen Sie nicht.
Nein, den sehe ich nicht. Es gibt ja auch, ich war gerade eben mit einem Taxifahrer in der Gegend unterwegs, der meinte auch, also ich meinte, haben sie jetzt dann viel Kundschaft und so, jetzt mit Tesla hier? Und nein, also die haben alle ihren eigenen Fahrservice und sowieso, dass das so ein Reicher macht, was er will, und hier von wegen irgendwie Arbeitsschutz und irgendwie Tarifverträge kann man ja vergessen, das ist alles sozusagen, aber so sind die halt, die Reichen.
Frau Thiam, die Frage noch an Sie, das sind also Gelder oder? Oder all das, was Musk hat, ist eine Wette auf Gewinne in der Zukunft. Er könnte diese Wette ja auch verlieren, oder?
Ja, also wenn es zu zum Beispiel Produktionsschwierigkeiten kommt, wenn Daimler, VW und Co. schaffen, günstigere und bessere E-Autos zu bauen, dann könnte es natürlich auch enger für ihn werden. Aber auch da muss man sagen, Elon Musk ist einfach super smart und schlau und baut rasend schnell. Er hat, wie wir es ja auch gerade schon gehört haben, in Brandenburg seine Gigafactory, auch wenn die Baugenehmigung noch aussteht. Aber dort baut er auch seine eigenen Batterien, er baut schnelle Aufladestationen, kümmert sich um eine super digitale Infrastruktur. Und natürlich, keiner kann in die Zukunft gucken. Das hat mir auch Frau Holz bestätigt vom ARD-Börsenstudio. Also wenn andere Konzerne nachziehen, dann kann auch die Luft raus sein. Aber nochmal, er ist einfach sehr schnell, sehr smart und passt mit seinen E-Autos auch einfach in unsere aktuelle Zeit.
Gut, aber Herr Puschner, vielleicht Sie noch zum Schluss. Ich meine, er ist jetzt, es klingt so, als sei er der Held der Zeit, strahlend. Das aber ist er eben nicht, weil er sich nicht um seine Mitarbeiter kümmert, weil er sich nicht um die Umgebung kümmert, in der zum Beispiel so ein Werk wie in Brandenburg entsteht, oder?
Nein, und man darf ja auch nicht vergessen, der, sag ich mal, individuelle Innovationsgeist und das Charisma in allen Ehren. Aber Elon Musk baut ja dort in Grünheide auch, weil ihm der Staat den roten Teppich ausrollt. Ich meine, man kann jetzt sagen, Brandenburg wäre ja schön blöd, wenn es die Chance verstreichen ließe, dort auch viele Arbeitsplätze und eben attraktives Unternehmen anzusiedeln. Aber naja, man kann mit staatlicher Regulierung auch vielleicht für das ein oder andere sorgen, zum Beispiel, dass eben Tarifverträge weitaus verpflichtender sind für Unternehmen, für Arbeitgeber, als das in der Realität der Fall ist.
Sebastian Puschner sagt das. Und Bussa Thiam, danke, dass Sie recherchiert haben für uns. Wir wollen jetzt mal über Sprache sprechen, Herr Puschner. Sprache, damit arbeiten wir beide, damit arbeiten eigentlich alle. Und wenn wir nicht so genau wissen, wie das Wort geschrieben wird oder was es genau bedeutet, dann gucken wir nach im Online-Duden. Und wer in Zukunft ein Wort im Online-Duden nachschlägt, der wird, wenn es um Berufe oder um Personenbeschreibungen geht, immer zwei Bezeichnungen finden. Also die Ärztin und den Arzt, den Schüler und die Schülerin. Das heißt also, dieses Online-Wörterbuch des Duden-Verlags soll in gendersensibler Sprache abrufbar werden. Und Ausgangspunkt, man muss es vielleicht so genau sagen, ist eben die Überlegung, dass das sogenannte generische Maskulinum, also eben wenn man die maskuline Form setzt für Arzt, Schüler und Mieter und so weiter, generell für alle irreführend sein kann. Und wir hören mal Katrin Kunkel-Ratzum, die Leiterin der Duden-Redaktion, die gibt dafür folgendes Beispiel.
Wir haben im Herbst Bundestagswahlen. Wir könnten einen Satz bilden, der da heißt, im Herbst werden rund 64 Millionen Bürger wahlberechtigt sein. Jetzt ist die Frage, heißt 64 Millionen Bürger, es sind Männer, oder es sind Männer und Frauen. Im Prinzip muss ich dazu wissen, wie viel Einwohner Deutschland hat, um das sozusagen extrapolieren zu können. Würde ich sagen, im Herbst sind 64 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, wäre die Sache von vornherein klar.
Also, Herr Puschner, ist das gut, dass dieses generische Maskulinum abgeschafft wird?
Na klar, auf jeden Fall. Also, ich finde das super gut. Es wundert mich nicht so sehr, dass es Widerstand dagegen gibt. Das ist immer bei Veränderungen so. Aber ich finde die Veränderbarkeit von Sprache, die wir ja gerade ganz massiert auch eben erleben, ist was total Tolles. Also überhaupt jetzt oft auch im Radio das mitgesprochene Binnen-I zu hören, war am Anfang für mich ungewohnt. Mhm. Und inzwischen finde ich es total schön.
Ist aber tatsächlich auch manchmal ungewohnt zu sprechen, oder? Die Mieterinnen, also dieses große I zu sprechen. Ja. Also Sie aber sagen, Sie hören es inzwischen gerne?
Genau, und ich wundere mich eher, wenn ich es mal nicht höre. Es ist eine Frage der Gewöhnung, glaube ich. Und es ist auch einfach eine Frage der Möglichkeit. Ne? Sprache, wie gesagt, ist veränderbar und einfach, ich finde diesen Schritt des Online-Gut-Duns auch wirklich gut. Das, was die Redaktionsleiterin gerade erklärt hat, trifft absolut zu.
Mhm. Wir hören Sie nochmal. Sie beobachtet nämlich,
dass viele hier ganz offenbar noch stärker als in der Printlexikografie eben empfinden, dass die weiblichen Formen Anhängsel, so sage ich es jetzt mal salopp, zu den männlichen Formen sind und erwarten aus inhaltlichen Gründen, dass Frauen hier tatsächlich gleichgestellt werden und eben die volle Definition auch bei der weiblichen Form zu finden ist.
Ja, und wahrscheinlich kann man das auch definitiv erwarten.
Ja, ich finde, das ist zu erwarten. Ich finde das gut, dass es jetzt so kommt. Und wir haben zum Beispiel jetzt hier bei uns beim Freitag in der Zeitung die Policy, dass wir sagen, so, das ist jedem erstmal freigestellt, wie er es haben möchte. Finde ich auch okay. Ist manchmal bei LeserInnen nicht unbedingt jetzt so wahnsinnig willkommen. Andere wiederum sagen, halten uns dazu an, doch bitte da noch mehr drauf zu achten. Ich habe ja selbst so eine kleine gendersensible Sprache Vorliebe, die allerdings sich, glaube ich, nicht so ganz durchsetzen wird. Das Trema. Kennen Sie das Trema?
Ja, das sind die zwei Punkte auf dem E, wenn man es besonders betont, oder?
Also Sprachwissenschaftler sind da sehr skeptisch. Ich habe schon einiges gelesen, warum das also eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Aber ich finde es auch orthografisch irgendwie ganz schön und verwendet es tatsächlich auch des Öfteren.
Ja, geben Sie uns mal ein Beispiel.
Ja, das wären dann die BäckerInnen und das I würde sich schreiben mit einem Strich mit nicht einem I-Punkt, sondern zwei I-Punkten.
Aha, verstehe. Na gut, mal sehen, ob sich das durchsetzt. Sebastian Puschner vom Freitag stellt das vor. Sebastian Puschner ist eben stellvertretender Chefredakteur bei der Wochenzeitung Der Freitag. Jetzt ist heute Freitag. Insofern haben Sie es gut, denn die nächste Ausgabe kommt ja erst in einer Woche raus. Aber ich nehme an, Herr Puschner, Sie haben alle Hände voll zu tun, jetzt zu überlegen, wie Sie denn in einer Woche dann über die gerade auch die Geschehnisse in den USA schreiben wollen, oder?
Ja, definitiv. Es wird dann eine Woche vergangen sein, in denen auf uns alle medial schon so viel eingeprasselt sein wird diesbezüglich, dass wir uns als Wochenzeitung natürlich immer ganz genau überlegen, was können wir, was gibt es denn jetzt noch zu sagen, was ist so der zweite Blick auf die Dinge und das beschäftigt uns gerade.
Kann ich mir vorstellen, dass das wirklich auch nicht leicht zu beantworten ist, was jetzt so an Diskussionen kommt und wie man das dann in einer Woche so drucken kann, dass es für alle relevant ist. Sie werden einen Zugang finden, ich bin sicher. Und ich danke Ihnen, dass Sie hier zugeschaltet waren, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich danke Ihnen, das hat großen Spaß gemacht.
Und schön, dass Sie uns zugehört haben.